Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer auf in der Wüste und verkündigte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und das ganze judäische Land und alle Bewohner Jerusalems zogen hinaus zu ihm, und sie ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündete: Nach mir kommt, der stärker ist als ich. Mir steht es nicht zu, mich zu bücken und ihm die Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Markus 1, 1 bis 8. Liebe Gemeinde, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieser Anfang liegt weit zurück, weiter noch als wir denken, auch noch vor Markus, ja, noch vor Jesus Christus. Der Anfang des Evangeliums liegt noch 500 Jahre vor Markus. Darum zitiert Markus Jesaja. Ich sagte ja neulich, dass Markus quasi so einen dicken Textmarker nimmt und die Bibel aufschlägt bei Jesaja 40 folgende, dem Evangelium des Alten Testaments. Und dahin lenkt er unsere Aufmerksamkeit, und von daher nimmt Markus sein Thema. Evangelium. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Und wir sollen sehen, dass Gott nicht von Fall zu Fall improvisiert, sondern dass Gott sorgfältig plant. Von langer Hand geplant ist das, was da geschieht. Es gibt da eine rote Linie von Gott her. Die Sache mit Jesus Christus hat eine lange Vorgeschichte. Im Grunde die ganze Geschichte des Volkes Israel. Und dann legen wir nochmal 500 Jahre drauf. Und dann sind es schon 1000. 1000 Jahre. So lange hat Gott vorbereitet, mit Zeichen und Hinweisen vorbereitet, dass er selber kommen wird, um zu retten, sein Volk und diese ganze Welt. In Jesus Christus, seinem Sohn. Um uns so nahe zu kommen. Als Mensch zu uns Menschen. Darauf wollte Gott von Anfang an hinaus. Und so sagt Markus am Anfang, dass es eben keine Laune und kein Zufall ist, diese Sache mit Jesus Christus. Und darum zitiert er Jesaja. Er zitiert den Propheten Jesaja. Der hat wahrscheinlich nicht an Johannes gedacht im Kamelhaarmantel. Der hatte sicher an Leute seiner Zeit gedacht, die Gott den Weg bereiteten. Aber wenn Gott den Propheten Worte schenkt, liebe Schwestern und Brüder, dann steckt da einfach mehr drin, als man beim ersten Hören meint. Und manchmal dauert es eben 500 Jahre, bis neues Licht auf alte Worte fällt. Und dass Gott mehr in unsere Worte hineinlegt, als wir meinen, das hoffen wir doch bis heute, als solche, die predigen. Auch als solche, die im Alltag von Gott erzählen. Das hoffen wir doch, dass Gott mehr in unsere Worte hineinlegt, weil wir ja zu Recht oft das Gefühl haben, dass unsere Worte viel zu schwach sind. Dass unsere Worte nicht richtig treffen. Alles viel zu dünn, alles viel zu arm, was wir sagen, das müsste angereichert werden, da müsste Kraft hinein, das müsste nahrhaft und sättigend werden. Brot des Lebens. Und da muss dann Gott ran. Da muss dann Gott ran und unsere Worte anreichern. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Gott will das ja tun. Gott will selber dafür sorgen, dass das Wort, das ihn bezeugt, auf dem Weg vom Zeugen zum Hörer reicher wird. Dass es mehr enthält, wenn es ankommt. Neue Perspektiven öffnet. Neue Einsichten ermöglicht. Andere Richtungen zeigt. Und Gott sei Dank, dazu braucht es ja nicht immer 500 Jahre. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns bewusst dafür öffnen, dass Gott zu uns reden will und nicht nur ein Prediger, dann hören wir auch das Wort anders. Hören es reicher, hören es kräftiger und erleben genau das. Gott spricht zu uns. Und wir werden satt und stark und bekommen neue Kraft zum Leben. So muss das zu Johannes Zeiten auch gewesen sein. Das Wort des Propheten Jesaja kam den Leuten in den Sinn und sie erkannten, dass Johannes damit gemeint sein müsste. Dieser Rufer in der Wüste, das muss doch Johannes sein, der da so ganz allein seine Botschaft ausposaunt. So trat Johannes der Täufer auf in der Wüste und verkündigte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Taufend bereitet Johannes den Weg des kommenden Herrn. Und die Leute kommen. Halleluja, die Leute kommen. Aus Jerusalem und aus ganz Judäa ziehen sie in die Wüste an den Jordan und lassen sich tunken. Und warum? Damit sie sauber werden. Porentief rein. Und natürlich ist allen klar, dass es dabei nicht um den Körper geht. Diese Erfrischung ist nur Nebenwirkung. Nein, eine innere Reinigung soll es sein. Zumindest ein Zeichen dafür. Saubere Herzen wollen sie. Neuausrichtung des Lebens, Bewältigung der Vergangenheit, Vergebung der Sünden. Das trieb wohl damals viele um. Eine starke Sehnsucht nach innerer Erneuerung. Nicht weit von da, wo wahrscheinlich Johannes getauft hat, vielleicht so 20 Kilometer, da gab es so eine Art Kloster. Inzwischen ist es weltberühmt und ihr habt sicher den Namen auch schon mal gehört. Habt ihr eine Idee? Qumran? Kennt ihr, ne? Habt ihr schon mal gehört? Das ist ja bekannt geworden, weil man da so Bibelhandschriften gefunden hat, 2000 Jahre alt. Und am spektakulärsten unter diesen Funden die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Da schau an, ne? Jesaja. Gott hat die Schriftrolle des Propheten Jesaja bewahrt über all die Jahrhunderte. Warum wohl gerade den? Aber neben der Sammlung biblischer Schriften, da lebten sie in Qumran auch in ständiger Buße. Haben es sehr ernst gemeint mit einem Leben ganz für Gott. Und dazu gehörten auch so taufähnliche Waschungen und Bäder täglich. Das gehörte dazu. Eben auch als Zeichen für dieses innere Bemühen um Reinheit vor Gott. Der gleiche Gedanke dahinter, das Streben nach innerer Reinheit ausgedrückt durch äußere Waschungen. Und das kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor. Irgendwie katholisch vielleicht, ne? So Kloster und so. Und so religiöse Rituale für geistliche Dinge. Das ist ja eher nichts für uns, oder? Wir haben uns eingerichtet in unserem Leben, in dieser Welt. Und es geht uns auch ganz gut, so eigentlich. Beruf, Familie, Urlaub. Und ab und zu auch mal in den Gottesdienst, selbstverständlich. Reicht das nicht? Ja, ich weiß nicht. Fühlst du dich denn rein? Anders gesagt, bist du im Reinen mit Gott? Und darum geht's doch. Dass wir übereinstimmen mit Gott, dass wir offen sind für sein Wort, dass wir uns bewegen lassen, seinen Willen zu tun. Und dass wir auch sein Nein akzeptieren, wenn wir auf dem Holzweg sind. Dass wir seine Vergebung annehmen und ihn bitten, es besser mit uns werden zu lassen. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, liebe Schwestern und Brüder. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns, wenn wir immer wieder doch diese Sehnsucht spüren. Dass es so sein soll in unserem Leben. Dass wir uns nicht damit abfinden, dass es halt so läuft und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Nein, dass wir spüren, da ist doch mehr drin in unserem Leben. Da soll doch mehr drin sein in unserem Leben. Und da soll auch mehr werden in unserem Leben. Gutes will Gott wirken bei dir und mir. Gutes will Gott wirken und ausstrahlen soll es zu anderen hin. Anderen, die auch diese Sehnsucht verspüren und nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist und auch keine Orientierung haben, aber diese Sehnsucht spüren nach mehr im Leben, nach Ewigkeit, nach göttlicher Qualität. Geben wir Acht, dass diese Sehnsucht bei uns auch nicht vertrocknet und abstirbt. Zu Zeiten des Täufers Johannes gab es viele Menschen, die diese Sehnsucht spürten. Diese Sehnsucht nach mehr spürten und sie waren umgetrieben. Und sie liefen ja nicht nur zu Johannes. Hierhin und dahin liefen sie auch damals schon. Hier bei einem bekannten Schriftgelehrten, da bei einem angeblichen Propheten, hier in ein Wüstenkloster, da zu einem Wundertäter, um ihre Sehnsucht zu stillen. Vergebung der Schuld und neues Leben zu finden. Und das kennen wir ja bis heute. Leute, die diese Sehnsucht haben und nicht so richtig wissen, was das ist und wohin damit. Und an jeder Ecke wird versprochen, dass diese Sehnsucht gestillt wird. Man könnte sich darüber aufregen, über diese religiösen Scharlatane jeder Art, die den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen und doch nur auf Macht und Geld aus sind. Und in lauter Verzweiflung finden dann auch in Kirchen neuerdings Yoga-Gottesdienste ohne Predigt statt, weil man den Leuten ja heutzutage was bieten muss, damit sie nicht woanders hinrennen. Da hatten die Leute damals ja richtig Glück, oder sollen wir besser sagen, richtig Gnade, dass sie an den Richtigen geraten waren. Einer, der nicht auf das Geld der Leute aus war, einer, der nichts versprach, was er nicht halten konnte. Das scheint sogar ein Hauptpunkt seiner Predigt gewesen zu sein. Ich kann euch nicht helfen, hat Johannes gesagt. Da kommen die Leute und suchen Hilfe und Johannes sagt, ich kann euch nicht helfen. Aber, sagt Johannes, aber einer, der nach mir kommt, einer, der stärker ist als ich, der kann euch helfen. Der wird euch mit Gott ins Reine bringen. Der wird euch die Reinheit schenken, nach der ihr sucht. Ein ziemlicher Freak, dieser Johannes. Also nicht nur auf uns heute muss er so gewirkt haben, mit seinem rauen Kamelhaarmantel bekleidet, isst nur, was er in der Natur findet, und das ist in der Wüste ja nicht viel. Ein wilder Mann, rau und auch grob, so steht er da am Ufer des Jordan. Dagegen sind wir hier doch alle eher brav und gesittet und gut gekleidet, wenn ich mich so umgucke. Und doch, ja, ich sag es, dieser wilde und grobe Johannes, auch er ist ein Vorbild für uns, für alle Christen und vielleicht besonders für Prediger. Vorbild darin, dass es ihm nicht um sich selbst geht, sondern um einen anderen. Er stellt nicht sich in den Mittelpunkt, sondern den, der da kommen wird und der stärker ist als er. Wenn wir taufen zum Beispiel, dann können wir auch nur sagen, wir taufen dich mit Wasser. Aber Gott wird dich mit Heiligem Geist taufen. Nicht, was wir tun, vermittelt dir den Geist Gottes. Aber Jesus Christus schenkt ihn. Aber was wir tun, geschieht auf diese Verheißung hin. Das hat Jesus versprochen, dass er den Geist denen schenkt, die sich durch die Taufe zu ihm bekennen. Und darum taufen wir ja auch nur solche Menschen, die das können, die das auch frei bekennen können, mit Jesus zu leben. Und Jesus sagt, das will ich mit dir auch. Und die Kraft dazu ist der Heilige Geist, den du bekommst. Auch schon vor der Taufe. Aber hier geht es ja um Taufe. Und bei Kindertaufen haben wir da doch eben unsere Bedenken als Baptisten, eben wegen dem, was wir hier im Evangelium lesen. Und dann sagen die anderen, ja, aber die Gnade wird noch viel deutlicher, dass wirklich Gott am Wirken ist, wenn es nur kleine Kinder sind, die noch gar nichts sagen können. Der Gedanke ist nicht verkehrt. Der Gedanke gilt auch für uns. Weil das, wonach wir uns hoffentlich sehnen, mit Gott ins Reine zu kommen und so zur Reinheit zu kommen, das bewirkt natürlich Gottes Geist. Das bewirkt Gott, er allein. Wir können das nicht, ich kann das nicht, weder bei mir noch bei anderen. Wer immer das zu können behauptet, ist ein falscher Prophet. Er macht uns was vor, was es nicht gibt, nämlich Selbsterlösung. Wenn wir uns selber das Heil schaffen könnten, ja, dann wäre es ja schön. Das können wir aber nicht. Aber Gott kann. Und er will es uns schenken. Und deshalb ist es das Beste, was Prediger und alle Christen tun können, auf den zu verweisen, der stärker ist. Nicht wir sind's, aber Jesus ist es. Und was ein Mensch wirklich braucht, das kann ihm nur Jesus geben. Nicht wir, aber Jesus. Und deshalb predige ich auch immer wieder dasselbe. Nein, denselben. Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er bringt uns ins Reine mit Gott. Er tauft uns, wenn wir ihn bitten, mit dem Heiligen Geist. Amen.